Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur deutschen Mittwochsendung. Heute ist der 16. Juli 2025. Astrid Weiß für Sie am Mikrofon und wechselhaftes Wetter. Für Sie aber hoffentlich guter Empfang. Radio Temeswar. Zunächst ein paar Nachrichten. Den Großeltern Jesu, Joachim und Anna, ist die römisch-katholische Kirche in Detta geweiht. Kirchweih wird dort im Voraus bereits diese Woche am Samstag gefeiert. Eine Parade der banatschwäbischen Volkstrachten gibt es ab 9 Uhr, die Segnung des Rosmarinstraußes um 11.30 Uhr mit gemeinsamen Ehrentänzen vor der Kirche, ein Kulturprogramm am Nachmittag ab 16 Uhr und ein Kerweihball stehen am Abend noch im Programm. Der Großmutter Jesu, der heiligen Anna, ist auch die katholische Kirche in St. Anna geweiht, allerdings wird dort Kirchweih erst am 3. August nachgefeiert. Das 7. Donauländische Fischfestival ereignet sich an diesem Wochenende im ungarischen Mohács und hat auch Auftritte banater Gäste im Programm. Besucher erwartet eine geschmackvolle und lebendige Mischung aus kulinarischer Vielfalt und bunter Kultur. Es treten sowohl lokale Tanzgruppen und Blaskapellen als auch internationale Gäste auf. So sorgt am Samstagabend die österreichische Grubertaler Band aus Tirol ab 21 Uhr für Stimmung, während die Schomberger Diamantkapelle bis 3 Uhr morgens zum Straßenball spielen wird. Beim Donauländischen Fischfestival präsentieren authentische Kochspezialisten die Vielfalt der donauländischen Fischgerichte. Erstmalig beteiligt sich die banatschwäbische Tanzgruppe Buntes Sträußchen aus Groß St. Nikolaus an dem Fest, das die deutsche Selbstverwaltung in Mohács ausrichtet. Die Banater nehmen am Volkstrachtenwettbewerb mit Norbi Fischer am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf der Hauptbühne teil. Die Kinder- und Jugendtanzgruppen bestreiten zudem zwei Auftritte zu je einer halben Stunde am Samstag. Auf der Festivalbühne am Dreifaltigkeitsdenkmal in Mohács ab 15 Uhr und später auf der Bühne am Millennium-Denkmal ab 17 Uhr. Dank freiem Eintritt ist das Festival barrierefrei zugänglich. Besucher können zwischen Festivalbühne, Foodständen und Freizeitangeboten wie Katamaranfahrten auf der Donau wechseln, sich aber auch über die Kultur der Ungarndeutschen unterrichten lassen. Die Forumsgruppe aus Groß St. Nikolaus nutzt die Gelegenheit zum Ausbau der bilateralen Beziehungen zu den ungarndeutschen Verbänden in der Branau und will den ungarndeutschen Lehrpfad in Mohács kennenlernen, so die Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen aus Groß St. Nikolaus, Ditlinde Huhn. Drei Konzerte gibt der Banater Musikwissenschaftler Dr. Franz Metz auch in diesem Sommer im Banat. Zum Auftakt sind die Landsleute in die Temeswarer römisch-katholische Domkirche am 1. August eingeladen. Dann gibt es im Rahmen der Deutschen Wallfahrt am 2. August ein Konzert in der Wallfahrtskirche Maria Ratner am Samstagnachmittag um 16 Uhr. Und abschließend in Lenauheim am 3. August um 19 Uhr. Zu den Solisten zählen Ildiko Hadar Babenko als Sopran, Alt Julia Sabo, Bariton Wilfried Michel und an der Violine Sarah Busojok mit Dr. Franz Metz an der Orgel. Zur Aufführung kommen in unterschiedlichen Programmen kirchenmusikalische Werke von Händel, Bach, Mendelssohn und Banater Komponisten. Der Eintritt ist jeweils frei. Das Deutsche Forum Lovrin veranstaltet auch in diesem Jahr ein Kirchweihfest. Geplant ist es am Samstag, dem 9. August. Der Ablauf umfasst traditionell Aufmarsch, Messe, Straußversteigerung, ein Festessen und einen Kirchweihball. Es beteiligen sich die Lovriner Tanzgruppe, Lovriner Heimatfreunde. Danach kommen die Bunte Sträußchen aus Groß St. Nikolaus zusammen mit ihrer Midis-Gruppe und Banater Kranz aus Temeswar. Die Chana der Tanzgruppe und die Bille der Heiderose sind auch eingeladen. Für die Musik sorgen die Banater Musikanten aus Temeswar. War. Organisiert wird das Fest in Zusammenarbeit mit der Heimatortsgemeinschaft Lovrin, der römisch-katholischen Pfarrei und dem Bürgermeisteramt. Die Teilnahme ist kostenlos. Und unbeständiges Wetter in Temeswar und im Banat. Der Himmel bleibt meist bedeckt. Ab dem Nachmittag sowie in der Nacht ist in vielen Teilen der Region mit teils kräftigen Regenschauern zu rechnen, begleitet von Blitz und Donner. Örtlich können die Schauer auch unwetterartig ausfallen mit über 15 bis 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Sturmböen und Hagel mitgerechnet. Der Wind wird schwach bis mäßig, frischt am Nachmittag jedoch merklich auf mit Böen zwischen 45 und 55 Stundenkilometer, vor allem bei Gewittern. Die Höchsttemperaturen heute erreichen 25 bis 30 Grad, in der Nacht kühlt es auf 13 bis 17 ab. Auch morgen zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite, die Temperaturen gehen weiter zurück, die Instabilität bleibt. Am Vormittag ist verbreitet noch mit Schauern zu rechnen, die sich im Laufe des Tages ostwärts zurückziehen. Gewitterhagel und stärkere Regengüsse sind vereinzelt möglich. Dazu Tageshöchstwerte zwischen 20 in den Hügeln des Kreischlands und bis zu 28 im Süden des Banats. In der Nacht zum Freitag ist mit Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad zu rechnen, so der regionale Wetterdienst für Banat und Kreischland.
Bei Nacht zu den Sternen rauf und dann stoß ich im Traum das Tor zum Himmel auf. Wie verzweifelt ich auch bin, verloren bin ich nicht. Da ist deine Stimme, die mit meinem Herz spricht. Glaub einfach nur an mich, wenn's sein muss, bring ich dich durch jeden Sturm. Wenn du verzweifelt bist, führt meine Liebe dich durch jeden Sturm. Du kannst dich auf mich voll verlassen und mir dein Herzen vertrauen.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Liebe Landsleute, wir blicken heute kurz auf die 64. Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben, die sich am verstrichenen Wochenende in Altötting abgespielt hat. Und dann lassen wir uns in die fantastische Welt, diesmal des Schriftstellers Anton Sterbling, entführen, mittels einer Aufzeichnung von den Deutschen Literaturtagen in Reschica in diesem Jahr. Bleiben Sie dran und genießen dazu auch noch Schlager und Klassik, die wir für alle spielen, die an einem 16. Juli zur Welt gekommen sind. Oder Walter, Carmen, Irmgard, Marie-Madeleine oder Reinhilde heißen zu ihrem Namenstag. Die rumänisch-orthodoxe Kirche gedenkt heute außerdem der Märtyrer Julia, Antinogen, Avudin und Antioch. Radio
Manchmal steht sie vor mir, sie lächelt und ich greif nach ihr, aber plötzlich ist sie nicht mehr da. Manchmal ist alles traum, ich lebe, doch ich spür es kaum und ich weiß nicht, was ist und was war. Es gibt immer so viel mehr als wir in unseren kühnsten Träumen ahnen. So ganz anders als die Welt, in der wir alles planen. Aber plötzlich bin ich nicht mehr da. Manchmal ist Leben Traum, sie atmet, doch sie spürt es kaum und sie fragt sich, was ist und was war. Der uns wiegt in trägen Armen und wir treiben in die Welt zurück, aus der wir kamen, der wir entkamen. Manchmal stehen wir vor ihr, sie lächelt. Aber plötzlich sind wir nicht mehr da. Manchmal ist alles Traum, wir atmen, doch wir leben kaum und wir fragen, was ist und was war.
Die 64. Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben fand im bayerischen Altötting am Wochenende statt. Hauptveranstalter war auch in diesem Jahr das St. Gerhards Werk aus Stuttgart mit Unterstützung der Landsmannschaft Banater Schwaben und der Landsmannschaft der Donauschwaben. Es gab Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Ungarn und Rumänien. Für die musikalische Gestaltung der Festgottesdienste und Andachten waren Dr. Franz Metz und die Singgruppe Weidenthaler Chormädels zuständig. Aus dem Banat beteiligten sich der Direktor des katholischen Lyzeums Gerhardinum aus Temeswar, Sultan Kocik, und Diözesanarchivar Dr. Claudio Kalin, der im Folgenden mehr über die diesjährige Gelöbniswallfahrt am bedeutendsten Marienwallfahrtsort im deutschsprachigen Raum, zur Schwarzen Madonna von Altötting, berichtet.
Zwiegespräche unter vier Augen für viele Ohren.
Radio Temeswar.
Dr. Claudio Kalin, die donauschwäbische Gelöbniswallfahrt nach Altötting hat Mitte Juli stattgefunden. Sie haben sich daran beteiligt. Wie war's?
Die 64. Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben war dieses Jahr eine gute Gelegenheit für viele der Nachkommen der Gelöbnisgeneration gewesen, sich zu treffen, an die Heilige Messe und an Andachten in Altötting teilzunehmen. Das Gerhardswerk, einer der Hauptorganisatoren dieser Wallfahrt, bemüht sich für die nächste Zeit, die Generation der Kinder oder der Nachkommen der ehemaligen Donauschwaben, die geflüchtet sind und die eine neue Heimat in Deutschland oder anderswo in Europa gefunden haben. Pfarrer Rapp, der auch in der Leitung des Gerhardswerkes ist, hat zu dieser Gelegenheit auch einige Begegnungen mit Personen gehabt, deren Eltern aus der Patschka, aus Rem, aus ehemaligen Jugoslawien stammen. Ja, es war eine schöne Wallfahrt, die in erster Linie als Dank Gott und der Gottesmutter stattgefunden hat für diejenigen, die es geschafft haben, sich zu retten aus den Gebieten, wo so viele Donauschwaben umgekommen sind, aber auch für die Seelen der Verstorbenen in Altötting zu beten.
Was waren die Programmpunkte bei der diesjährigen donauschwäbischen Gelöbniswallfahrt?
Die Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben hat am Samstag Nachmittag mit einer Glaubenskundgebung, eigentlich eine Andacht in der Stiftskirche neben der Gnadenkapelle begonnen. Eine Andacht, wo man gesungen und gebetet hat, aber im Rahmen dieser Andacht, anstatt einer Predigt eigentlich, haben zwei Vertreter aus dem Banat gesprochen. Das war Domherr Sultan Kocik, der Direktor des römisch-katholischen Lyzeums Gerhardinum und Unterfertigter. Wir haben über zwei Themen aus dem Banat gesprochen. Domherr Kocik hat über die jüngere Geschichte des Gerhardinums gesprochen, das heißt des römisch-katholischen Lyzeums, der 1992 gegründet wurde, über die jetzigen Herausforderungen oder Hoffnungen des Lyzeums. Für viele der Teilnehmer war das ein Novum, eine große Neuigkeit, weil sicher nach der Auswanderung haben viele mit dem Bildungswesen in Rumänien wenig zu tun gehabt und noch weniger dann mit dem katholischen Bildungswesen. Und ich habe über die Geschichte der Diözese Temeswar gesprochen, beziehungsweise der Diözese Csanád. Es war eine kurze Präsentierung der Vergangenheit dieser Diözese, aber auch ein bisschen Werbung für unsere Ausstellung Millennium Csanádiense, die wir in der Domkirche bis am 4. August noch offen haben werden. Wir haben eigentlich eine Weile diese Ausstellung verlängert. Das war jetzt der erste Abend, dann folgte eine Vorabendmesse mit dem Abt von Kloster Scheiern in Bayern und dann auch mit einer Lichterprozession rings um die Gnadenkapelle, ebenfalls also in Altötting. Am Sonntag in der Früh fand die Prozession statt von der Gnadenkapelle zur Heiligen Anna-Basilika. Vor der Heiligen Messe sprach Frau Dr. Petra Leubel. Sie sprach das Wort des Laien über diese Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Nachkommen der Donauschwaben, die damals geflüchtet sind. Also es war eine wirklich schöne Rede und eine sehr gut vorbereitete Rede. Frau Petra Leubel ist ja nämlich zuständig für die geflüchteten Donauschwaben, für die Aussiedler in Bayern. Es folgte dann die Heilige Messe, zelebriert von Pfarrer Paul Kollar, der ebenfalls im Vorstand des Gerhardswerks ist und auch zuständig für die Geflüchteten von damals in Bayern. Beziehungsweise am Nachmittag fand noch eine Andacht ebenfalls in der Basilika der Heiligen Anna statt.
Ich habe auf Fotos gesehen, dass es da mehrere Geistliche gab, die mitzelebriert haben. Waren das dann Heimatpriester?
Es waren zum Teil Heimatpriester, aber auch Priester aus Deutschland. Auch Pfarrer Karl Ziermer war dabei, auch Pfarrer Adam Postmeier. Domherr Sultan Kocsik aus Temeswar hat ebenfalls konzelebriert. Und natürlich Pfarrer Johann Palfi, der Stiftskanoniker ist in Altötting, also am Chorherrenstift St. Rupert.
Radio Temeswar.
Es war Ruhe, er ist morgens in den Wald ausgefahren. Und weiß kränkt hat, überschlägt sich sein Bein. Und da liegt er unter Polstern, keiner hat eine Chance ihm gehen, aber er bewegt die Lippen, so als würde leise gehen. Mutter Gottes von Altötting, mach mich bitte wieder gesund und begleit mich durch mein Leben bis zur allerletzten Stund. Mutter Gottes von Altötting, wenn der Menschen Hilfe bringt und wenn meine Not so groß ist, dann verlass mich bitte nicht. Und sei Frau macht ein Gelöbnis, weil es ihm täglich schlechter geht. Und sie macht sich zur Madonna auf den Weg. Und dann steht sie voll Vertrauen drüben vor dem Gnadenbild, mit der Hoffnung in der Seele, dass sich das Gelieder füllt. Mutter Gottes von Altötting, mach mich bitte wieder gesund und begleit mich durch mein Leben bis zur allerletzten Stund. Mutter Gottes von Altötting, wenn der Menschen Hilfe bringt und wenn meine Not so groß ist, dann verlass.
Zur selbigen Stund macht er Augen auf und er spürt tief in seinem Herz, er wird gesund.
Mutter Gottes von Altötting, wenn der Menschen Hilfe bringt und wenn meine Not so groß ist, dann verlass mich bitte.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeshwara.ro.
Die deutschen Literaturtage Reschica entpuppten sich auch in diesem Jahr als Kaleidoskop deutschsprachiger Kultur und Literatur in Südosteuropa. Die 35. Auflage fand Anfang April im Banater Bergland in Reschica statt. Zahlreiche Autorinnen und Autoren, Wissenschaftler, Literaturfreunde und Kulturschaffende aus Rumänien, Deutschland, Österreich, Ungarn und Slowenien kamen zusammen, um ihre Werke vorzustellen, zu diskutieren und ein lebendiges Zeichen des kulturellen Austauschs zu setzen. Den Beitrag von Professor Anton Sterbling moderierte die Journalistin von der Hermannstädter Zeitung, Beatrice Ungar, an.
Wenn Sie jetzt die Hermannstädter Zeitung mal gelesen hätten, wüssten Sie auch etwas mehr über unseren nächsten Gast, den Anton Sterbling. Nämlich Herr Andreas H. Apelt hat über sein neuestes Buch, das trägt den Titel Ungewissheiten heimwärts fliehender Krähen, Folgendes geschrieben: Das Reale mit dem Fiktiven, Imaginären zu verbinden, war schon immer Anton Sterblings Sache. Egal ob längst verstorbene Dichter, schwarze Katzen oder andere Geister in allerlei Gewand plötzlich und unerwartet in den Erzählungen auftauchen und ihnen ungeahnte Wendungen geben. Die Erzählung kommt dann danach. Und was interessant war, er schreibt, so beschwört Sterbling einmal mehr die Sphäre des Imaginären, der er, ganz Philosoph, ist eigentlich Soziologe, Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit zuordnet. Wir hatten heute ein Gespräch über Glaubwürdigkeit von Politikern heute Morgen. Ich glaube, das liegt in der Sphäre des Imaginären. So, wenn man jetzt mit Anton Sterbling das verbindet und das, was Herr Alpert hier gesagt hat, wir sind gespannt, weil er wird die Erzählung lesen, die dann auch den Titel gegeben hat, der Rezension, Kafka in Reschica. Also er hat das in Kafka ja geschrieben, aber die Rezension ist erst 2025 erschienen.
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ja, ich beginne mit einer Kurzgeschichte, die ich tatsächlich vor 52 Jahren hier in Reschica geschrieben habe, die bisher nicht veröffentlicht war und die ich für dieses Buch ein bisschen angepasst habe, aber weitestgehend eigentlich aus der damaligen Zeit stammt. Der Titel ist Befremdlicher Besuch. 8 Betten stehen in diesem Schlafraum und ein Tisch und 2 Stühle wie auch Schränke, in die gerade so die wenigen Kleider armer Studenten passen. Ich bin allein an diesem Wochenende an einem rumänischen kirchlichen Feiertag, an dem alle anderen nach Hause gefahren sind. Ich bin allein zurückgeblieben, weil meine Heimfahrt zu lange gedauert hätte, da ich zu weit entfernt wohne. Auch ist es für mich kein Feiertag und ich hätte derzeit auch gar kein Geld für eine solche Reise. Ich lese. Seit Stunden lese ich schon. Da kommt ein traurig, nahezu finster blickender, schüchtern wirkender Mann in das Zimmer und setzt sich wie selbstverständlich auf eines der leeren Betten. Er sagt nichts. Was soll er auch sagen? Ich erkenne ihn trotzdem sofort. Es ist, als ob ich nur auf ihn gewartet hätte, Franz Kafka. Ist er es wirklich? Möglicherweise ist er es auch nicht. Was will er eigentlich hier? Bin ich nicht auch ohne ihn einsam genug? Fast schon verloren mit meinem Buch und hungrig dazu. Vor Hunger stehe ich regelmäßig auf, um aus dem Wasserhahn ein Glas Wasser zu trinken. Jetzt beobachtet er mich auch noch eindringlich und stumm in meiner Verzweiflung. Oder sagt er vielleicht doch etwas? Ganz leise, gib's auf. Ist er noch da? Als Freund ist er jedenfalls nicht gekommen. Denn sonst bliebe er nicht so verschlossen. Außerdem habe ich ihn nicht nur erkannt, sondern auch durchschaut. Denn ich kenne ihn doch recht gut, diesen Kafka, der mich immer lehrte, dass es noch einen dunklen, geradezu quälenden Sinnhintergrund jenseits aller Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit gibt. Trotzdem ist mir dieser Besuch ausgesprochen unangenehm. Allein meine anerzogene Höflichkeit und Friedfertigkeit hält mich davon ab, ihn aus dem Zimmer zu werfen, ob er nun Kafka ist oder nicht. Zudem bin ich zu träge, fast gelähmt. Daher schlage ich wieder mein Buch auf und lese einfach weiter. Plötzlich scheint diese merkwürdige Person verschwunden zu sein. Nun zweifle ich bereits daran, dass es Kafka war, dass überhaupt jemand da gewesen sei die ganze Zeit. Im Raum wird es dunkel und kälter. Es schwirren Schatten in allen Ecken, Schattenumrisse eines Buches. Es scheint mir so, als ob sich die Schatten in allen Ecken langsam in Tiere verwandelten. In Tiere mit großen, traurigen Hungeraugen. Und immer wieder meine ich ganz leise zu hören: Gib's auf, gib's auf. Ja, dann will ich aus einer neuen Erzählung Ihnen lesen. Die habe ich Ende letzten Jahres geschrieben. Sie heißt Das Charisma des Diktators. Und ich erzähle Ihnen so ein bisschen die Geschichte. Und dann lese ich ein bisschen daraus und dann erzähle ich die Geschichte zu Ende. Es geht mal wieder um einen Professor. Um einen Professor der Geschichtswissenschaft, ein mehr oder weniger anerkannter Forscher auf dem Gebiet der nationalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, der Entstehung der Nationalstaaten. Er hat natürlich den östlichen Raum im Blick und hat da die verschiedenen Bestrebungen der Nationenbildung untersucht und hat natürlich auch die charismatischen Persönlichkeiten, die zur Durchsetzung ihrer nationalen Ideen beigetragen haben, geschrieben. Und dieser Professor, er hat ein gutes Einkommen, er hat eine etwa 10-jährige Tochter, ist verheiratet, ist in einem geselligen Rahmen eingebettet, so wie das schöne Leben eines Professors aussehen könnte oder aussieht manchmal zumindest. Und doch auf einmal eröffnet ihm seine Frau, dass sie sich von ihm trennt. Sie zieht mit der Tochter aus. Durch Vermittlung von Freunden gelingt ihm noch einmal ein Gespräch in einem Café mit seiner Frau, aber seine Frau war sehr distanziert dabei. Sie sagt ihm nur immer wieder: Du weißt ja, warum ich mich getrennt habe. Er ist natürlich irritiert, weil er es eben nicht weiß, warum ihn seine Frau verlassen hat, aber er hat keine Erklärung, und in seiner Wut und Verzweiflung kommt ihm eine Idee. Er hat nämlich vor einiger Zeit aus einem autoritären Staat eine Einladung bekommen zu einem Forschungsaufenthalt. Und er hat sich nie gedacht, dass er diese Einladung annehmen wird. Er hat sonst genügend andere Einladungen. Aber nun in dieser Situation macht er eine Kurzschlusshandlung, kündigt noch nicht mal seine Stelle, sondern er setzt sich in sein Auto wieder und fährt gegen Osten, immer wieder sich Zeit geben, seine Entscheidung nochmal zu überdenken. Dabei hat er das Einladungsschreiben und er betrinkt sich und zweifelt an seiner Entscheidung, aber irgendwann kommt er an diese berüchtigte Grenze des autoritären Staates, und dann beginnt, was viele oder einige von uns auch erlebt haben, die Behandlung an so einer Grenze, wenn man herausgenommen wird und er hatte noch nicht mal ein Visum, sondern er konnte nur sein Einladungsschreiben vorzeigen und dann die Ratlosigkeit der kleinen Grenzbeamten und so weiter. Er wird beiseite genommen, sein Auto auch und irgendwann wird rumtelefoniert und irgendwann taucht ein Vorgesetzter auf, der dann ihm etwas höflicher begegnet und so weiter. Und kurzum, er hat schon längst eingesehen, dass das ein Fehler war, in dieses Land zu reisen, aber nun kann er nicht mehr zurück. Und dieser ältere Herr, der fährt ihn dann stundenlang in einem abgedunkelten Auto irgendwo hin. Er kommt in eine herabgekommene Villa, die wie ein Sanatorium aussieht oder auch wie ein Gästehaus, man nennt es Gästehaus. Er weiß nicht so recht, ob noch da andere Gäste sind oder wer die Leute sind. Er bekommt ein Zimmer angewiesen und kurz und gut, er bekommt das landesübliche Essen. Wein bekommt er nicht, oder Alkoholiker. Er verlangt danach, aber ist nicht vorgesehen. Und dann wartet er so eine Weile. Ja, an eine Sache denkt man, er ist ja noch ein jüngerer Mann. Und dann schlägt man ihm vor, da sind drei Frauen und er könne sich eine davon auswählen. Aber er kann gerne probeweise, ich glaube zwei Wochen habe ich geschrieben, mit jeder leben. So verbringt er so die erste Zeit. Thank you. er weiß nur nicht, was mit ihm geschieht und was man mit ihm vorhat, wie sein Forschungsauftrag aussehen soll. Irgendwann aber ergibt sich etwas. Er wird zu einem Gespräch mit einer Kommission eingeladen. Auch das Gespräch mit der Kommission, die aus etwa 12 Personen bestand, die sich wechselseitig mit Professor oder Doktor ansprachen und sehr gewichtig taten, verlief sehr enttäuschend. Man erklärt mir, in den nächsten Tagen würde mir die große Ehre einer Audienz bei dem großen Staatsführer zuteil. Dies sei etwas Seltenes einem Ausländer gegenüber, so dass ich darauf angemessen vorbereitet und richtig eingestellt sein sollte. Alles Weitere würde mir so dann im folgenden Gespräch mitgeteilt und erklärt werden. So wartete ich auf den Tag der Audienz, der bald kam. Ich zog meinen besten Anzug an, ließ aber die Krawatte beiseite, wie mir angeraten wurde. Die Fahrt in dem schwarzen Wagen mit den abgedunkelten Scheiben dauerte wieder einige Stunden. Auf der Fahrt sprach niemand mit mir, obwohl mich 3 Personen begleiteten. Nach der Ankunft in einer mehrfach gesicherten Tiefgarage, wie mir schien, oder vielleicht einem Bunker, wurde ich auszusteigen aufgefordert und durch mehrere hell beleuchtete Gänge geleitet. Ich kam zu einer ersten Sicherheitsschleuse, die ähnlich wie bei einem Flughafen funktionierte, und wurde anschließend mit anderen Sicherheitsleuten weitergeführt. Dann kam ich zu einer zweiten und einer dritten Sicherheitsschleuse und die Prozedur und der Wechsel des Sicherheitspersonals wiederholte sich jeweils. Endlich gelangte ich vor eine vergoldete Spiegeltür zum größeren Saal, die von 2 Wachsoldaten geöffnet wurde. In einem prunkvollen Saal erwartete mich eine Versammlung von etwa 20 Personen und mindestens doppelt so vielen Sicherheitskräften in Gala-Uniform. Am Kopfende des Saals saß unter seinem eigenen Porträt anscheinend tatsächlich der Staatsführer, der mir noch kleinwüchser und älter vorkam, als ich ihn mit mir aufgrund bekannter Fotos vorgestellt hatte. Er war geschäftig über einen Berg von Akten in goldverzierten Matten gebeugt und wartete sowohl ab, bis ich näher kam und ihn, wie mir vorgeschrieben wurde, höflich mit einer Verbeugung begrüßte. Er sah mich kurz an und sagte sodann in einem heiser befehlenden Ton: "An die Arbeit, Professor! An die Arbeit!" winkte energisch zur Tür hin und bedeutete mir, dass ich abtreten könne. Das war also die Audienz. Die Erzählung ist in Ich-Form geschrieben. Kam Zweifel, ob es der richtige Staatsführer gewesen war oder ein Doppelgänger. Und das klärt sich nie auf. Wahrscheinlich gab es nur Doppelgänger. Das ist so sicher auch nicht. Jedenfalls kam er dann zurück und dann bekam er einen Auftrag. Er dachte natürlich, es sei irgendein Forschungsauftrag. Aber nein, der Auftrag war gewesen, eine Biografie dieses Staatsführers zu schreiben. Und es wurde ausdrücklich erwartet, dass die charismatischen Züge dieses Staatsführers herausgearbeitet werden. Extra deswegen sei er ja eingeladen worden. Und er war ziemlich verzweifelt. Er hat seine mitgebrachten Bücher, die wurden ihm nur selektiv ausgehändigt. Er fand natürlich eine Bibliothek mit sämtlichen Werken des großen Führers vor und in die verschiedenen Sprachen übersetzt, natürlich in Luxusausgaben zumeist erschienen und so weiter. Und er hat sich auch unter den 3 Frauen, die ich vorhin erwähnte, eine ausgesucht. Sie hieß Eva. Und diese Eva, die hat ihn dann begleitet und auch beraten. Er meinte, ja, ich kann das doch gar nicht, ich als Wissenschaftler, jetzt so ein etwas zu schreiben. Es wurden ihm auch vorgegeben, 800 Seiten muss das Werk unbedingt haben, und er bekam ausgehändigt 1200 Seiten, die waren durchnummeriert, also wenig Papier für Makulatur, und selbst was verschrieben war, musste archiviert werden, und man kann sich das Ganze vorstellen. Und aber mit Hilfe dieser Frau gelang es ihm in Monaten an Arbeit. Er hat eigentlich nichts anderes gemacht als abgeschrieben, was so in diesen einzelnen anderen Biografien über den großen Führer stand. Er hat das natürlich in deutscher Sprache schreiben müssen. Das Buch war dann irgendwann fertig. Es ging dann durch verschiedene Kommissionen, und irgendwann wurde es als gut befunden, abgesegnet, und selbst in Deutschland wurde das Buch von der Botschaft dieses Landes vorgestellt. Seine Kollegen haben alle sich gewundert, dass er überhaupt noch lebt und dass er ein solches Buch geschrieben haben sollte. Naja, der Auftrag war erledigt. Ihm wurde versprochen, dass er dann wieder sein Auto zurückbekommt, seine Sachen an der Grenze zurückbekommt. Und er hatte dann die verwegene Idee, doch er fragte, ob er die Eva mitnehmen darf. Zu seinem Erstaunen hat man gesagt, ja, ja, das geht. Dann sie war hilfreich, sie war nett, eine nette Person, mit der er sich gut zurechtkam. Und dann fuhren sie an die Grenze. Er erwartete, dass er seine Papiere ausgehändigt bekommt und ausreisen darf mit Eva. Und als sie ankamen, waren aber dort wieder sehr viele Sicherheitsbeamte versammelt. Und Eva sagte nur höhnisch, naja, ich übergebe ihn euch. Und der nächste Weg ist ja dann woanders hin. Und tatsächlich, so ist es geschehen. Er wurde dort festgenommen und verschwand in ein Arbeitslager. Kein Lohn, sondern eine Bestrafung. Entlassen wurde er aus dem Arbeitslager erst, als in dieser Diktatur das Regime umgestürzt worden ist durch einen Staatsstreich. Und dann konnte er irgendwann nach Hause zurück. Und aber er erfuhr, dass seine Familie durch einen Verkehrsunfall vor Jahren schon umgekommen ist. Ein ungeklärter Fall, der Wagen, der in den Verkehrsunfall verwickelt war, von dem blieb keine Spur und so weiter. Ihm wurde dann ein Schreiben ausgehändigt, ein Brief seiner mittlerweile erwachsenen Tochter. Und in diesem Brief erfährt er den anderen Teil der Geschichte. Nämlich der andere Teil der Geschichte war, dass der Geheimdienst dieses Staates die ganze Aktion sehr gut vorbereitet hatte und die drei Frauen schon als Bilder seiner Frau zugespielt hatte und der Frau suggeriert hat, dass er da im Osten diese drei Freundinnen hätte, und das war der Grund, dass die Frau sich getrennt hat. Und die Tochter wiederum hat an dieser Version nicht geglaubt und hat mit Hilfe von Journalisten versucht zu recherchieren, was tatsächlich geschehen ist, und kam dann immer mehr dahinter, dass dieser Geheimdienst dieses fremden Landes dahinter steckte. Nun kam er zurück, aber seine Familie war ausgelöscht und er war verzweifelt. Ich versuche immer in meinen Erzählungen, nicht immer, aber in den meisten, so diesen klassischen Muster der Tragödie zu folgen. Also das böse Ende ist immer schon feststehend, und nur die Entwicklung ist dann mehr oder weniger spannend. Und gerade wenn man dann meint, es könnte sich zum Guten wenden, dann kommt die Katastrophe tatsächlich zur Gänze zum Vorschein. Ja, so ungefähr ist dieses Charisma des Diktators. Dann habe ich noch eine andere Erzählung in dem Band.
Der Apold schreibt ja, das ist ein Stoff für einen Roman eigentlich.
Ja, alles könnte man zum Roman machen.
Aber jetzt kommen wir das nochmal.
Ein anderer hat gesagt, das sind auch schöne Drehbücher für Filme, aber naja, man schreibt halt so. Es sind Erzählungen, die sich so in 2-3 Tagen im Kopf bilden, und das Imaginäre arbeitet für sich und das diktiert, was man dann weiterdenkt und schreibt. Und das andere ist seltsame Begegnung auf dem Wörthersee. Da geht es nicht um einen Professor, sondern da geht es um einen Literaturwissenschaftler und mit mittelerfolgreichen Dichter und auch um seine Verwicklungen. Ich behandle gerne das Undine-Motiv, also die rätselhaft bleibende Frau, und er begegnet in dieser Geschichte mehreren Undinen, die zum Teil auch tatsächlich diesen Namen tragen und die ihn dann auch einladen an den Wörthersee. Und dort passiert etwas, was nur einmal in 100 Jahren geschehen ist. 2 Schiffe sind auf dem Wörthersee zusammengestoßen und da ist die Tragödie ausgeblieben, nämlich die Frauen wollten, dass er mit auf die Schiffe kommt, aber das ist dann soweit nicht gekommen. Und das werden so die Irrungen und Wirrungen dieses Dichters, dieses Literaturwissenschaftlers beschrieben. Der Band hat die seltsame Form, dass er besteht, das Bändchen, Band kann man es nicht nicht nennen, ich habe eigentlich es als ein Anfang eines Buches verstanden, aber der Trajan meinte, wir können es schnell mal zu einem Buch machen. Und das hat die seltsame Form, es sind am Anfang neue Gedichte, also alles Gedichte, die seit dem Erscheinen des letzten Bandes 2019 erst geschrieben worden sind, und dann eben Kurzprosa-Texte, die meisten schon etwas älter, und eben diese 2 Erzählungen. Und von den Gedichten lese ich Ihnen jetzt, wenn ich noch darf, 1-2 Gedichte vor. Und zwar, weil ja noch ein anderer Band angekündigt worden ist, nämlich ein zweisprachiger Gedichtband, der allerdings noch im Entstehungs- und Überlegungsprozess sich befindet. Und aus diesem Band lese ich, das Gedicht ist aber auch in diesem Band enthalten, zunächst mal ein Gedicht, das dem Horst Samson gut gefällt. Das heißt Ungewissheiten dieser Stadt, Demoswar 2022. Und gewidmet ist dieses Gedicht für Richard Wagner zum 70. Geburtstag. In dieser Stadt gehen wir durch die Jahrhunderte, wie durch verschiedene Länder, verschiedene Sprachen, ständig auf Missverständnisse und Irrtum zu. In dieser Stadt können wir eigentlich nicht bleiben und bleiben doch Tage, Monate, Jahre, fast ewig. In dieser Stadt warten wir auf Sprachentgleisungen, auf Sprachwunder, auf Einfälle und Hintergedanken, wie auf Sonnenuntergänge im Dämmerlicht der Pusta. In dieser Stadt warten wir vergeblich auf das Ende der Kunst. Aus dieser Stadt ziehen wir weg, sofort, bald, immer und vielleicht auch nie. Dazu gibt es auch eine rumänische Übersetzung. Wir haben ja gesagt, das Ganze soll deutsch stattfinden, aber wenn ich darf, lese ich auch diese rumänische Übersetzung für diejenigen, die Rumänisch vielleicht besser verstehen als Deutsch. Incertitudinile acestui oraș, Timișoara, 2022. În acest oraș străbatem viacurile, ca niște țări diferite, ca niște limbi diferite, mereu înspre neînțelegeri și greșeli. De fapt, în acest oraș nu putem rămâne și rămânem totuși zile, luni, ani, aproape pentru totdeauna. În acest oraș așteptăm răsturnări a limbii, miracole ale limbii, idei și gânduri ascunse, ca apusurile soarelui în amurgul pustei. În acest oraș așteptăm în zadar sfârșitul artei. Din acest oraș ne mutăm numai de cum, curând, întotdeauna și poate totuși nicht zu erwarten.
Presseschau.
Misstrauensantrag gegen Kabinett Bolojan gescheitert, titelt die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, die als Beilage die Banater Zeitung mit sich bringt. Im Interview der Woche finden Sie ein Gespräch mit dem neuen Präsidenten der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien, Volker Raffel, CEO bei E.ON Romania. Im Lokalteil heißt es dann: Solventul Nordbahnhof Straßenbahnlinienprojekt genehmigt, Faina Casa neues Kulturprojekt in Temeswar gestartet und deutsche Lieder in einer orthodoxen Kirche, ein Beitrag von Erwin Josef Ziegler. Wer mehr über die Banater Landsleute erfahren möchte, bekommt heute die Infos vom Wochenblatt für Timisoara und das Banater Bergland, die Banater Zeitung. Bleiben Sie gut informiert. Und damit endet unsere Mittwochsendung. Ich bin Astrid Weiß und danke sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Morgen bei uns das Wirtschaftsmagazin und eine kleine Rückschau auf das am Wochenende stattgefundene Grenner Jazz Festival. Am Freitag die Jugendwelle und Freizeittipps. Am Samstag die Musikbox mit Tatjana Sessler. Hoffentlich Gründe genug, um auf Empfang von Radio Temeswar zu bleiben. Auf Wiederhören und tschüss.